ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Prenzlau, Niedergörsdorf, Schipkau. Rund um viele Städte in Brandenburg und auch in Gemeinden stehen zahlreiche Windkraftanlagen. Mehr als 4.100 Windräder produzieren in der Mark Ökostrom. Weil die Betreiber für die Flächen eine Abgabe bezahlen, profitieren die Kommunen davon. Es gibt aber auch Kritik und Akzeptanzprobleme. Dagegen hilft womöglich der heutige Landtagsbeschluss. Bis Ende Januar des kommenden Jahres soll die weitere Genehmigung von Windparks gesteuert werden. Mehr dazu aus dem Landtag Brandenburg, berichtet Thorsten Südow.
Nur in klar definierten Windvorranggebieten Brandenburgs sollen in den nächsten Monaten neue Windparks genehmigt werden und sogenannter Wildwuchs verhindert werden, umreißt Martina Maxi Schmidt von der SPD den Kern des veränderten Regionalplanungsgesetzes.
Es gibt keinen Ausbaustopp, sondern wir schaffen hier ein Ordnungsinstrument. Was macht nämlich unser Gesetz konkret? Es untersagt, befristet bis 31. Januar 2027 Genehmigungen außerhalb der Windvorranggebiete, die in den regionalen Planungsgemeinschaften geplant werden. Weiterhin möglich bleiben Vorhaben im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung sowie Projekte zur Erneuerung bestehender Windenergieanlagen, also Repowering.
Im Rahmen der Energiewende müssen die Bundesländer 2,2% ihrer Fläche für die Erzeugung erneuerbarer Energien zur Verfügung stellen. Mitgetragen wird die Gesetzesänderung von der CDU in Brandenburg, dem künftigen Regierungspartner der SPD in Potsdam. Der CDU-Abgeordnete Corrado Gursch drückt es so aus.
Auch wenn wir durch die erneuerbaren Energien zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort geworden sind, kommt der Netzausbau nicht mehr hinterher.
Nicht ausreichend, weil nicht rückwirkend Windmühlengenehmigungen infrage stellend. So kritisiert die BSW-Landtagsabgeordnete Jenny Meyer die Gesetzesänderung.
Energiepolitik darf nicht ideologisch und mit Klimapanikmache erfolgen gegen die Menschen. Im Moment erleben wir einen chaotischen, undemokratischen und unwirtschaftlichen Ausbau.
Die oppositionelle AfD stimmt wie das BSW gegen das Windkraftmoratorium. Die Energiewende sei falsch und trage zur Deindustrialisierung des Landes Brandenburg bei, argumentiert AfD-Landtagsfraktionschef Hans-Christoph Berndt.
Dieses Problem wird nur gelöst mit einem kompletten Stopp der Energiewende und mit der Rückkehr zu einer Menschen-, Natur- und umweltfreundlichen Energiepolitik.
Aus der SPD-Fraktion wird Berndt entgegnet, dass die hohe Verfügbarkeit von Ökostrom zu Investitionen und Arbeitsplätzen, unter anderem bei Tesla in Grünheide, sowie Energiespeicher- und Großrechnerfirmen in Brandenburg geführt habe.
Streit um Windkraftanlagen im Potsdamer Landtag. Von dort berichtete Landespolitikreporter Thorsten Südow. Das von der Union so heftig bekämpfte Heizungsgesetz der Ampelregierung ist wohl vom Tisch. Jedenfalls in wesentlichen Teilen. Denn die Vorgabe, dass neue Heizungen zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden, das fällt. Dann dürften auch wieder Öl- und Gasheizungen eingebaut werden. Aber sind die langfristig wirklich eine kluge Wahl? RBB24-Reporterin Oda Tischewski hat sich mal bei Fachleuten erkundigt.
Wer nun erwägt, bei fossilen Energieträgern wie Öl oder Gas zu bleiben, sollte sich das gut überlegen, rät Joshua Jahn, Projektleiter der Energieberatung bei der Verbraucherzentrale Potsdam. Denn was heute günstig ist, könnte schon morgen ziemlich teuer werden.
Wärmepumpen werden wahrscheinlich langfristig deutlich günstiger sein als Öl- oder Gasheizungen, weil zum einen die fossilen Energien deutlich steigen werden. Der CO2-Preis wird höher. Grüngase, die jetzt viel besprochen werden, die sind auch deutlich teurer. Und auch die Netzentgelte werden steigen.
Die Planungssicherheit für Bauherren und Herrinnen, die die Ampelregierung mit ihrem Gebäudeenergiegesetz beabsichtigt hatte, wäre hinfällig, wenn das Gebäudemodernisierungsgesetz der GroKo von CDU und SPD Mitte des Jahres Realität werden sollte. Und Energieberater Jahn sieht noch ein Risiko.
In dem absoluten Worst-Case-Szenario baue ich mir jetzt in den nächsten Jahren eine neue Öl- oder Gasheizung ein und muss sie dann in 10 oder 15 Jahren wieder rausreißen, obwohl die voll funktionstüchtig ist. Aber ab 2045 dürfen eben keine fossilen Energien mehr genutzt werden.
Dieses Worst-Case-Szenario fürchtet Dr. Jörg Lippert, designierter neuer Geschäftsführer der Berliner Heizungs- und Sanitärinnung, eher nicht. Durch die Regierungspläne, kombiniert mit einer unverändert laufenden staatlichen Förderung, werde Hausbesitzern eine vernünftige und nachhaltige Entscheidung doch eher erleichtert.
Es ist ein Stück weit Bürokratieabbau. Man lässt auch die privaten Haushalte wieder frei agieren und frei entscheiden und sagt ihnen nicht, ihr müsst, sondern man kann technologieoffen agieren und hoffentlich auch die optimalen Wege finden, um auch die Klimaschutzziele zu erreichen.
Seiner Branche habe die Debatte um die Wärmepumpen in den letzten Jahren durchaus gut getan, so Lippert. Heizungsfirmen seien gezwungen gewesen, sich mit modernen Techniken zu beschäftigen und ihre Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Wofür die Verbraucherinnen und Verbraucher sich entscheiden, müsse man abwarten.
Wärmepumpen haben schon einen ziemlichen Hype erhalten. Es könnte durchaus sein, dass sie weiter einen Schub haben. Es kann aber auch durchaus sein, dass viele Eigentümer auch sagen, ich bleibe jetzt bei dem, was ich habe und warte mal noch 10 Jahre, bis die Heizung dann wirklich für mich zu alt ist.
Wann Besitzer von Einfamilien oder auch von Mietshäusern ihre Anlagen als zu alt einstufen, wenn die starren Fristen fallen, wird wohl auch vom Budget abhängen. Sicher ist, 2045 fällt für Öl- und Gasheizungen ohnehin der Hammer.
Die Bundesregierung plant also gravierende Änderungen im Heizungsgesetz. RBB24-Reporterin Oda Tischewski war das über Auswirkungen für Verbraucher und Handwerker. Die Eberswalder Wurstwerke beenden am Wochenende nach 50 Jahren ihre Produktion. 500 Leute haben dann keinen Job mehr. So sehr der Verlust der Traditionswerke schmerzt, die Jobsuchenden haben ganz gute Chancen, neue Arbeit zu finden. Das erfuhr unsere Reporterin Sabine Zitschke heute auf einer Jobbörse, die der Eberswalder Arbeitsagentur ausschließlich für die Wurstwerker veranstaltete.
Das Angebot ist breit. Die Stadtwerke Bernau stellen sich vor, Zügmarmelade aus Werneuchen ist vor Ort, aber auch die Märkisch-Edel-Brotfabrik. Annette Richter ist die Personalleiterin des Milchhofs in Prenzlau. Hier will man zukünftig 7 Tage die Woche produzieren. Mitarbeiter fürs Labor werden gesucht, für die Logistik, das Qualitätsmanagement, Schlosser, Anlagenfahrer. Jedenfalls alle Berufsgruppen werden in Prenzlau gebraucht.
Wir brauchen im Leitstand jemanden, der unsere Joghurtanlage betreibt. Wir brauchen Mitarbeiter an der Abfüllung und wir brauchen jemanden, der Quark und Butter herstellen kann.
Gleich daneben ist der Stand von Plukon in Storkow, eine große Hähnchenschlachterei. Nicole Fiebig, die Personalleiterin, sucht.
Betriebselektriker, ja, der technische Bereich ist bei uns sehr vakant und wichtig und natürlich auch für die Produktion. Die Würzsaison geht jetzt wieder los.
Und stimmt auch das Geld?
Wir zahlen auf jeden Fall besser als die Eberswalder Wurstfabrik, tatsächlich.
Die Eberswalder Wurstwerke hatten bislang einen Haustarif und finden hier jetzt Arbeitgeber, die mehr zahlen würden.
Von daher lohnt sich ein Wechsel tatsächlich zu uns nach Storkow.
Viele Angestellte der Wurstwaren, die ab kommenden Montag arbeitslos sind, stammen aus Polen. Circa 200, sagt Dorota bei Traian Herzberg, die bei der Jobbörse dolmetscht. Gut die Hälfte davon sind Pendler. Auch sie suchen neue Jobs in Deutschland.
Weil die haben schon in der Fabrik gezeigt, dass sie arbeiten möchten, aber die Sprache ist schon eine Barriere.
Wer übrigens hier keinen Job findet, für den gibt es in Zukunft auch Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote.
RBB-Reporterin Sabine Zitschke war das von der Jobbörse für die Mitarbeiter der Eberswalder Wurstfabrik, die am Wochenende die Produktion beendet. Die Mitarbeiter haben aber sehr gute Chancen am Arbeitsmarkt. Berlin hat eine Attraktion zurück, die Hohenzollern-Gruft im Berliner Dom am Lustgarten. Die Überreste preußischer Könige und Königinnen liegen hier in schweren Särgen. Die Gruft war in den letzten 6 Jahren für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, denn sie musste aufwendig saniert werden. Am kommenden Wochenende wird sie feierlich wieder eröffnet und unsere Reporterin Juliane Kowalik konnte schon mal vorab einen Blick hineinwerfen.
Die 91 historischen Särge stehen in Reihen auf dem blank geputzten Steinboden. Indirektes Licht verleiht der großen Säulenhalle die bedächtige Atmosphäre eines unterirdischen Friedhofs. Die Kuratorin der Ausstellung, Birgit Walter, hat die Auslagerung der Särge und die Neugestaltung der Gruft mitverantwortet.
Vor 6 Jahren sah das hier ein bisschen aus wie so ein Parkhaus, haben wir immer gesagt. Die Särge standen so in den Ecken hinter schweren Eisengittern. Und es hatte irgendwie so ein bisschen vom Licht her so ein Krankenhaus-Parkhaus-Charakter und hatte überhaupt keine Atmosphäre. Die Leute waren sehr laut, sind laut redend hier durchgegangen. Und unser Anspruch war, jetzt einen Raum zu schaffen, in dem so ein Psst in der Luft liegt. Und man kommt rein und merkt, ich bin auf einem Friedhof in einer Grabstätte.
Bis auf eine Armlänge können die Besucher an die großen, schweren Marmorgrabstellen von König Friedrich I. und seiner Frau Königin Sophie Charlotte. Weiter rechts stehen stoffbespannte, prunkvolle Holzsärge mit goldenen Figuren und Kronen darauf. Ein Highlight ist der zerstört ausgestellte, einfache Zinnsarg von Preußenkönig Friedrich Wilhelm II. 500 Jahre alte Grabkunst trifft auf neueste Technik. Eine Klimaanlage sorgt für ideale Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur. Laseranlagen sichern die Särge vor Berührungen und ein Fahrstuhl den barrierefreien Zugang. Ein Vermittlungsraum am Eingang der Gruft stimmt mit Informationen, Videos und einem 3D-Modell auf die Ruhestätte ein. Auch darauf, dass 33 Kindersärge hier zu sehen sind. Insgesamt hat die Sanierung der Hohenzollerngruft 29 Millionen Euro gekostet. Erst jetzt sei der Berliner Dom wieder vollständig, sagt der geschäftsführende Domprediger Stefan Scholb.
Nach immerhin 6 Jahren, in denen wir auf die Grablege verzichten mussten, sind wir wieder zusammen mit unseren Toten. Und das heißt, wir erfüllen den Zweck, für den dieses Haus gedacht und gebaut wurde, wieder vollumfänglich. Darüber bin ich sehr glücklich.
Neben Bundes- und Landesmitteln musste auch sein Haus 9,5 Millionen Euro bereitstellen. Damit habe sich der Dom finanziell sehr verausgabt. Die Ticketpreise müssten deshalb mit der Neueröffnung von 10 auf 15 Euro steigen. Am Samstag können beim Tag der offenen Tür alle Interessierten sich kostenlos ein Bild machen von der neu wiedereröffneten Hohenzollerngruft. Erbsensuppe gibt es dazu, eine historische Referenz, denn Kaiser Friedrich Wilhelm II. Soll bei der Eröffnung des Doms 1905 auch schon so seine Volksnähe demonstriert haben.
Die Hohenzollerngruft ist also wieder zugänglich. Am Samstag wird sie mit einem Tag der offenen Tür wiedereröffnet. Juliane Kowalek berichtete.
Und jetzt? Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Jana Kalms und Silja Sodke. Mit der eigenen Psyche kämpfen und gleichzeitig eine Ausbildung bewältigen. So ergeht es Laura aus Schöneweide. Seit ihrer Kindheit hat die 20-Jährige Ängste und Depressionen.
Ich konnte alleine da nicht raus, also pure Leere, gar nichts. Keine Hoffnung, einfach nur schwarz, dunkel, die ganze Zeit Gedanken, die umherschwimmen, wie zum Beispiel, tu dir was an, warum lebst du überhaupt noch, warum macht es Sinn, dass du lebst?
Die psychische Gesundheit junger Menschen in Deutschland hat sich in den letzten Jahren drastisch verschlechtert. Aktuelle Studien zeigen, dass jeder vierte mentale Probleme hat. Seit ihrer Kindheit ist Laura in psychiatrischer und psychotherapeutischer Behandlung. Nach der 10. Klasse beginnt sie eine Lehre zur Fachkraft Gebäudereinigung und entscheidet, ihre seelischen Probleme nicht mehr zu verstecken.
Deswegen möchte ich auch einfach zeigen, dass es sich lohnt, weiterzumachen, auch wenn es der x-te Versuch ist und man schon 3 Versuche oder so hinter sich hat. Trotzdem ist es halt einfach also gut, wenn man am Ball bleibt, ja, sich weiter für sich selber auch einsetzt.
Ziemlich besorgt und unsicher hat Laura vor fast 3 Jahren ihre Lehre in einer Dienstleistungsfirma begonnen. Bereits im Bewerbungsverfahren hat sie offen von ihrer psychischen Erkrankung erzählt und um Verständnis und Unterstützung gebeten. Ihr Ausbildungsleiter Roman Habel erinnert sich noch genau an dieses Gespräch.
Das war im Grunde genommen der wichtigste Moment, dass wir wussten, eben halt, da ist etwas, da müssen wir eben halt mit umgehen, letztendlich muss es irgendwo ins Tagesgeschäft eben halt mit einfließen. Ich habe es aber von Anfang an nicht als Problem erkannt, ne, sondern wirklich zugewandt, wie ich halt letztendlich auch bin. Das ist so meine Art, dass ich denke, dass man damit umgehen kann.
Bis zum 2. Lehrjahr gibt es keine Probleme. Die Ausbildung fällt Laura leicht, die Arbeit macht sie gern. Doch dann steigen die Anforderungen. Sie wird in mehreren Objekten mit sehr langen Fahrtwegen und zu verschiedenen Arbeitszeiten eingesetzt. Laura gerät unter Druck. Ihre Angst ist zurück.
Und damit kam ich dann gar nicht mehr zurecht. Ich stand auf, habe die ganze Zeit Herzklopfen gehabt, habe Bauchschmerzen bekommen, wollte gar nicht zur Arbeit, weil ich mich so schlecht gefühlt habe, allein mit dem Wissen, okay, das dauert jetzt so und so lange, bis ich dort bin.
Laura muss sich krank schreiben lassen und weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Ausbildungsleiter Roman Habel bittet die Handwerkskammer um Hilfe, denn die kooperiert mit Soul Space, einer psychologischen Beratungsstelle für junge Leute. Seitdem trifft sich Laura hier einmal in der Woche mit der Psychologin Dorothea Jeckel. Zu ihrer Arbeit mit den jungen Menschen sagt sie,
die Art, wie wir dort im Soul Space arbeiten, ist sehr alltagsorientiert. Wir gucken natürlich auch immer, was ist denn im Augenblick die Situation? Wo ist es, wo hapert es zum Beispiel in der Ausbildung? Wo kommen vielleicht auch private Belastungen mit dazu? Wo ist es vielleicht auch wichtig, was darüber zu erfahren? Wie funktioniert denn unser Gehirn, ja, unter Angst?
Die psychologischen Gespräche haben die 20-jährige Laura stabilisiert und die Firma hat sich ihren Bedürfnissen anpassen können. Künftig wird Laura nur noch in 2 Objekten eingesetzt, zu regelmäßigen Arbeitszeiten.
Ich hätte nie gedacht, dass ich das überhaupt so weit schaffe und dass ich überhaupt auch demnächst hoffentlich die Ausbildung auch bestehe. Und jetzt stehe ich halt hier. Fast 3 Jahre sind jetzt schon um und mir geht's besser, also viel, viel besser.
Laura hat wirklich viel geschafft und in ihrer Lehrzeit erfahren, wie gut es ist, offen mit Krisen umzugehen und vor allem sich schnell helfen zu lassen.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD Audiothek.